Also wir stehen mitten in der Geschichte 2. Könige 4. Ich darf noch mal kurz erzählen, da der Prophet, wir sind an der Lebensgeschichte des Propheten Elisa. Und der Prophet Elisa, ein Wanderer Gottes, der durch die Lande zieht, der bekommt einen bei einer freundlichen Frau ein Zimmer eingerichtet. Die hat ihm eine bretterne Kammer auf dem Dachboden gemacht, dass er eine Art Heimat hat. Und diese Frau ersehnte so sehr ein Kind und hat keins, und hat da Elisa im Auftrag Gottes der Frau verkündigt, will einen Sohn haben. Kommt ja in der Bibel ein paar Mal vor, so nicht so ähnlich. Und die bekam auch den Sohn. Und wie der Junge rangewachsen ist, da kriegt er eines Tages einen Sonnenstich und stirbt. Und da macht die Frau sich mit einem Knecht auf, zum Elisa hinzugehen. 2. Könige 4. Vers 28. Die Frau sprach zu Elisa: Wann habe ich einen Sohn gebeten von meinem Herrn? Sagte ich nicht, du solltest mich nicht täuschen? Dann hat Elisa seinen Diener, seinen Prophetenschüler, nicht? Hat er bei sich. Der hieß Gehasi. Und er sprach zu Gehasi: Gürte deine Lenden und nimm meinen Prophetenstab in deine Hand und geh hin. So dir jemand begegnet, so grüße ihn nicht. Und grüß dich jemand, danke ihm nicht. Und lege meinen Stab auf des Knaben Antlitz. Die Mutter aber des Knaben sprach: So wahr der Herr lebt in deine Seele, ich lasse nicht von dir. Da machte er sich auch auf und ging ihr nach. Gehasi aber ging vor ihnen hin und legte den Stab dem Knaben aufs Antlitz. Da war aber keine Stimme noch fühlen, und er ging wiederum ihm entgegen und zeigte ihm an und sprach: Der Knabe ist nicht aufgewacht. Und da Elia ins Haus kam, siehe, da lag der Knabe tot auf seinem Bett. Und er ging hinein und schloss die Tür zu für sie beide und betete zu dem Herrn und stieg hinauf und legte sich auf das Kind und legte seinen Mund auf des Kindes Mund und seine Augen auf seine Augen und seine Hände auf seine Hände und breite sich also über ihn, dass das Kindesleibes warm war. Dass das Kindesleib warm war. Er stand aber wieder auf und ging im Haus einmal hier und einmal daher und stieg hinauf und breite sich über ihn. Da schnaubte der Knabe 7-mal, danach tat der Knabe seine Augen auf und er rief Gehasi und sprach: Rufe die Sunamitin. Und da er sie rief, kam sie hinein zu ihm und er sprach: Da nimm hin deinen Sohn. Da kam sie und fiel zu seinen Füßen und beugte sich nieder zur Erde und nahm ihren Sohn und ging hinaus. Also wir sind mitten in der Geschichte stehen geblieben. Die Frau hat ihren Sohn auf das Bett des Propheten gelegt, in diese Kammer, Tür zugeschlossen und sich aufgemacht mit einem Knecht nach dem Berg Karmel, wo der Elisa sitzt. Und da überfällt sie ihn mit diesem unheimlichen Vorwurf. Das Erste, wovon ich Ihnen sprechen möchte, von unserer Blindheit gegenüber den Wegen Gottes. In Vers 28 sagt sie: Wann habe ich einen Sohn von dem Herrn erbeten? Von dir, meinem Herrn, sagt sie. Und sie meint also von Gott. Nicht wahr? Elisa hat im Auftrag des Herrn ihr den Sohn verkündigt. Es waren Wunder gegen alle Naturgesetze. Sie hat den Sohn bekommen und sagt sie: Seit wann habe ich denn das gebeten? Ich habe ja gar nicht darum gebeten. Und nun nimmst du mir den Sohn wieder weg. Sagte ich nicht, du solltest mich nicht täuschen. Das heißt, die Frau hat was sehr Schweres erlebt. Sie hat ihr einziges Kind verloren. Und nun fühlt sie sich von Gott betrogen, betuppt, genacht. Doch Herr hat sie zuerst mit diesem Kind gesegnet, nimmt es wieder weg. Ich bin getäuscht. Sie sagt dem Propheten: Du hast mich getäuscht. Aber sie meint natürlich den Herrn, der hinterm Propheten steht. Du hast mich getäuscht. Gott, du hast mich getäuscht. Du hast mich enttäuscht. Und damit sind wir mitten in der modernen Zeit. Ich bekam heute einen Brief von einer Frau aus Berlin. Das war ein schrecklicher Brief. Nur wie kann Gott, warum tut Gott, wie können Pfarrer noch predigen, wo Gott so handelt? Verstehen Sie, nun ist eine Frau, die offenbar in ihrem Leben schwere Dinge erlebt hat, liebe Menschen sind ihr genommen worden, sie hat ein Vermögen verloren, sie hat die Ungerechtigkeit der Welt erfahren. Da kann man ja Lieder drüber singen, nicht? Wenn heute in Deutschland nicht ein armer Jude Jahrzehnte um eine Entschädigung kämpfen muss, aber jeder Nazi, SS-General, der kriegt eine Bombenpension. Sie müssen ja nur sowas erleben, nicht? Das deutet die Frau an, dann sehen sie der nackten Ungerechtigkeit dieser Welt ins Gesicht, nicht? Und wenn er noch einen Mund dazu aufmacht, dann ist er verdächtig, dass er kein Nazi ist, nicht? So sind wir ja allmählich dran, nicht? Verzeihen Sie, dass man da langsam wild wird an dieser Stelle, nicht? So Dinge deutet die Frau an und nun, Gott hat mich getäuscht. Ich bin von Gott enttäuscht. Ich kenne ihren Lebensweg nicht, nur bei vielen. Aber es kommt jeder in solche Situationen nicht, wo ihm das also ganz schwer kommt. Wie kann Gott, wenn Gott lebt, wie kann er so grauenvolle Dinge zulassen? Wie kann er gerade seine Kinder so dunkel führen? Ich bin enttäuscht von Gott. Ich glaube, dass dem Elia diese Rede der Frau sehr bitter war. Wer etwas weiß von der Heiligkeit und Majestät Gottes, dem wird es bei allem Verständnis, das man im Leib für solche Klagen hat, schwer, sowas anzuhören. Gott hat mich auch Wege geführt, die ich mir nicht gewünscht habe, nicht? Hat mir Dinge angetan, die ich mir nicht ersehnt habe. Aber wenn man etwas weiß von der Majestät und Heiligkeit Gottes, einem schwer anzuhören, wenn Menschen anfangen, ihre Klagen loszulassen, ich bin von Gott enttäuscht. Als wenn ich die ganze Weltgeschichte und die Geschichte unseres Lebens darin besteht, dass Gott von uns enttäuscht ist. Finden Sie nicht? Ich glaube, es war für Elisa sehr schwer, wie es mir schwer ist, solch einen Brief zu bekommen oder solche Reden anzuhören. Ich habe früher, da habe ich Gott verteidigt, habe ich aufgeschrieben. Wenn einer bei mir anfängt, wie kann Gott reden, mich rum und gehe, ohne auf Wiedersehen zu sagen. Nicht? Ich kann es nicht mehr anhören, diese Klagen des Menschen. Ich glaube, es ist Elisa auch schwer geworden. Denn er geht ja im Grunde gar nicht drauf ein. Nicht? Er verteidigt Gott nicht. Elisa ist überzeugt, dass wir nicht Rechtsanwälte und Verteidiger Gottes sein können. Aber ich muss ein Wort sagen. Sehen Sie, diese Frau hätte die Macht, die Macht Gottes, dieses Wunder, dieses anbetungswürdige Wunder nie erlebt, wenn der Junge nicht gestorben wäre. Der Herr Jesus ist mal gefragt worden bei einem Blinden, warum ist er blind? Wie kann Gott es zulassen? Hat er was angestellt in einem früheren Leben oder sind seine Eltern Sünder oder wie kann Gott das tun? Da hat Jesus geantwortet, damit die Werke Gottes an ihm offenbar werden. Und dann hat er geheilt später. Ich bin überzeugt, wenn Gott seinen Kindern, wie dieser Frau, etwas Schweres zufügt, dass am Schluss alles rauskommen soll, so, dass die Werke Gottes offenbar werden. Bin ich überzeugt. Verstehen Sie? Dass am Ende Herrlichkeit Gottes und Gnade ist. Aber das sieht man im Augenblick nicht. Das sieht man im Augenblick nicht. Und darum soll ein Mensch, wenn ihm was Schweres begegnet, was fürchterliches, was er nicht verdauen kann, soll er Mund halten. Schweigen. Verstehen Sie? Und Gott anbeten. Demütigt euch an die gewaltige Hand Gottes. Bitte stimmen Sie in Ihrem Leben nie diesen Chor der Leute ein, die von Gott enttäuscht sind. Das ist schaurig. Wenn in Ihrem Leben was Dunkles geschieht, dann denken Sie, am Schluss ist Herrlichkeit. Er will seine Macht offenbaren. Aber jetzt kann ich nur schweigen und mich darunter beugen. So wie der alte Tichtmeier, der das schöne Wort sagte, wie jemand, da sagte jemand, wissen Sie, dass ich mein Kind verloren habe, komme ich nicht drüber. Dann hat er gesagt, dann bleiben Sie gerade drunter, wenn Sie nicht drüber kommen. Das ist schön gesagt, das ist ein seelischer Rat. Bleiben Sie drunter, wenn Sie nicht drüber kommen. Wir brauchen gar nicht über alles drüber zu kommen. Ich darf schweigen und meinen Mund nicht auftun. Aber, lieben Freunde, Ich glaube, dass diese ganze Enttäuschtsein von Gott und diese ganze Anklagen gegen ihn einfach daher kommen, dass man noch gar nicht, und ich komme also sehr wichtig hier, noch gar nicht begriffen hat, wie dunkel die Welt ist, wie tief sie wirklich gefallen ist. Dass wir wenig von den Wegen Gottes gar nicht kapieren können. Wir sind Natur so grausam blind, dass wir seinen Wegen gegenüber immer fassungslos stehen. Immer fassungslos stehen. Es gibt nur eine einzige Stelle in der Welt, wo ich Gottes Liebe studieren kann, das ist das Kreuz Jesu. Wenn Sie Gottes Liebe an Ihrer Lebensführung garantiert haben wollen, dann fallen Sie rein, ich garantiere Ihnen dafür. Gott tut mir augenblicklich furchtbar viel Gutes, verstehen Sie? Aber es kann morgen zu Ende sein. An meiner Lebensführung kann ich Gottes Liebe nicht direkt ablesen, nur indirekt. Dass Gott mich lieb hat, lese ich aber am Kreuze Jesu. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Nicht, dass er Ihnen nicht die Kinder umsonst nicht sterben lässt. Nicht, dass er uns die Kriege erspart. Nicht, nein, ihr Narren müsst ausfressen, was ihr euch einbraucht, sagt er nicht. Sondern so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Seinen Sohn gab. Da, ah, sonst nichts. Sonst nichts, finde ich. Dass er seinen Sohn gab. Sonst nichts. Auf dass alle, die an den glauben, nicht verloren werden. Menschen, die von Gott enttäuscht sind, haben noch nie das Kreuz Jesu richtig vor sich gesehen. Wer das Kreuz Jesu mal vor sich gesehen hat, der weiß die Liebe Gottes. Auch wenn alles andere dunkel ist. Wer das Kreuz begriffen hat, Gott hat seinen Sohn gegeben. So lieb hat er mich. Der ist von Gott nie mehr enttäuscht. Und wenn Gott ist, habe ich deutlich geredet, ja, nicht? Nun, meine Freunde, ich muss nochmal auf die Frau kommen. Ich glaube schon, dass wenn man keinen Frieden mit Gott hat und nicht Vergebung der Sünden und nicht einen Heiland hat, dass es dann sehr schwer ist, mit schweren Dingen fertig zu werden. Man klagt Gott an und das Gewissen sagt, vielleicht ist es Gericht Gottes nicht. Man steht vor Dunkelheit und kapiert sie nicht. Wenn ich möchte nochmal den Satz sagen. Kinder Gottes dürfen wissen, Kinder Gottes, nur Kinder Gottes, angenommene Kinder Gottes dürfen wissen, dass alles Schwere am Schluss sich offenbart als Herrlichkeit, dass er seine Macht bezeigen will und seine Herrlichkeit, dass am Ende Liebe da ist. Aber das können nur Kinder Gottes wissen. Halten Sie es mal unter allen Umständen fest, er führt mich auf rechter Straße. Das gilt für die dunkelste Führung. Er führt mich auf rechter Straße. Wer das glaubt und erkannt hat, der kann nicht mehr sagen, wie von Gott enttäuscht. Nicht wahr? Er führt mich auf rechter Straße. Aber das können eben nur Kinder Gottes sagen, die die Hand des Vaters im Glauben ergriffen haben. So. Verzeihen Sie, dass ich an dieser Stelle das Temperament voll geworden bin, weil ich bin jetzt 40 Jahre Pfarrer. Und in 40 Jahren habe ich ungefähr jede Woche einmal einen Menschen vor die Pistole gekriegt, der von Gott enttäuscht war. Verstehen Sie? Und wenn Sie denken, dass das schwer zu ertragen ist, für ein Kind Gottes solche Reden zu hören, dann wird man an dieser Stelle neuralgisch geradezu. Empfindlich, nicht? Das ist die Kulmination aller Gottlosigkeit, ja. So, und jetzt nehmen wir den nächsten Punkt. Das möchte ich überschreiben, kraftloses Christentum. Wir lesen Vers 29 und 31, lassen wir 30 erstmal raus. Und er sprach zu Gehasi, gürt deine Lenden und nimm meinen Stab in deine Hand und geh hin. So dir jemand begegnet, so grüße ihn nicht und grüßt dich jemand, so danke ihm nicht. Und lege meinen Stab auf des Knaben Antlitz. Jetzt Vers 31. Gehasi ging vor ihn hin und legte den Stab dem Knaben aufs Antlitz. Da war keine Stimme noch fühlen. Und er ging Elisa entgegen und sagte, ist nichts passiert. Ich überschreibe das kraftloses Christentum. Diese Stelle ist mir in meinem Leben einfach endgültig und entscheidend ausgelegt worden durch meinen väterlichen Freund Dr. Humburg, den früheren Bundeswart im Westdeutschen Männerbund und späteren Präsester bekennenden Kirche im Dritten Reich. Das ist einer von den Namen, die Sie wissen müssten. Wissen Sie, wenn man so B.B. Brigitte Bardot behält, dann sollte man viel besser Paul Humburg behalten, nicht wahr? Der hat viel mehr verdient. Dieser Paul Humburg, der war also Bundeswart im Westdeutschen Jungmännerbund, schon zu einer Zeit, als ich noch ein ganz junger Hilfsprediger in Bielefeld war. Und nun kam ich aus der Jugendbewegung. Wir wollten die Welt auf den Kopf stellen. Wir wollten die Welt auf den Kopf stellen. Und trugen diese Jugendbewegung uns in unsere christliche Jugendarbeit rein. Verstehen Sie, mit neuem Lebensstil und neuen Formen. Und wir hatten das Revolutionäre des Evangeliums gehört, nicht? Und begriffen, dass diese verkrusteten Formen von Kirche ja schon längst abrufen und so weiter. Und nun trafen wir in den Jünglingsverein überall eine schon 100-jährige Geschichte an. Da saßen Vorstände, da saßen Vorsitzende und Ehrenvorsitzende, über deren Bärte man stolperte, nicht wahr? Und so gab es also dann bald ein tolles Generationenproblem. Und gerade in Bielefeld, also wo das die Jugendbewegung ist in Essen ja nie richtig durchgebrochen im Ruhrgebiet, das war da anders, es gab also schließlich dolle Zusammenstöße, nicht? Dolle Zusammenstöße. Nicht wahr, es war diesen jugendbewegten Jugendlichen ärgerlich, wenn die Alten mit der Pipe in die Vorstandssitzung kamen, nicht? Und so, das war schaurig. Und Gummikragen, wir trugen Schillerkragen und ballende Locken, also ich war auch mal jung, glauben Sie mir das. Kurz und gut, die hatten Männerchöre und wir wollten mit Klampe Schage sagen und also, es gab einfach tausend Fragen. Und so gab es in Bielefeld dann eines Tages einen furchtbaren Knall und dann kam der Bundeswehr, um die Dinge zu schlichten. Es sind auch ein Saal von Leuten, so wie hier, die alten Vorstandsmänner, junge Leute, nicht wahr? Und dann rasselten die Anklagen gegeneinander, nicht? Die Alten sagten, diese bösen Jungen. Und diese Jungen, nicht wahr, sollen die denn 90 oder 96 Jahre alt werden und immer noch Vorstand sitzen und dann schließlich noch, wurde man das gesagt, nicht? Und dann Ehrenvorsitzender, kann er nicht mal, jetzt 40 Jahre wäre auch schon ganz ein respektables Alter, nie und so. Und die Alten sagten, kein Respekt, und da steht in Sprüchen Salomonis, mein braunen Haupt, sollst du aufstehen, nicht? Wir wollten auch ganz gern aufstehen und Bude verlassen, nicht wahr? Und so, also es war furchtbar. Und Humburg hörte sich also diesen Krieg und Kriegsgeschrei an. Nun, und ab und zu warf er ein gutes, väterliches Wort dazwischen, Rat, wie man es machen könnte, dass man auch einander leben lässt, verstehen Sie, nicht? Dass die Jungen hier immer alt würden, wie es nun am Tage ist, nicht wahr? Und so weiter. Aber unvergesslich ist, wie er sagte, wir müssen jetzt schließen, jetzt will ich noch eine Schlussandacht halten. Und dann las er mit ganz langsamer Stimme den Text vor. Und er sprach zu Gehasi, gürte dein Lenden und nimm mein Prophetenstab in deine Hand und geh hin und lege den Stab auf des Knaben Antlitz. Gehasi ging hin und legte den Stab auf des Knaben Antlitz. Aber da war keine Stimme noch für ihn. Und dann, wie Elisa sich mit ihm einschließt und sich über ihn wirft und wie der Knabe erwacht. Das las er vor und dann sagt er, wie nur Humburg das sagen konnte, da war also ein junger Mann, der wollte auch mal drankommen im Reiche Gottes. Der wollte auch mal den Prophetenstab tragen. Der wollte endlich als Prophet verschwinden und die junge Generation drankommen. Und der Elisa gab ihm den Prophetenstab. Und er lief und lief, jetzt bin ich dran. Nur, es wurde nichts lebendig. Es wurde nichts lebendig. Der Knabe blieb tot. Und dann sagte er, wie er durchs Bundesgebiet reise und viele CVM und Jugendkreise sehe, wo es wallte und siehte von neuen Wegen und von Revolution der Jugend. Bloß, es würde kein Toter lebendig. Keiner, der geistlich tot ist, wache auf und tue Buße und sage, Herr, ich habe gesündigt. Es lerne keiner beten. Es bleibe alles tot. Und dann erzählt er, was Elisa tut. Er schließt sich ein mit dem Jungen. Dann sagt er, größer als alle eure Programme ist, wenn man sich mit einem toten Freund vielleicht einschließt. Er braucht gar nicht dabei zu sein, sagt er, ich höre das noch. Der braucht gar nicht dabei zu sein. Aber ich schließe mich mit dem ein vor dem Angesicht Gottes. Und dann fange ich an zu rufen und zu schreien. Herr, erwecke diesen Toten. Und dann kann Gott ihn erwecken. Und mehr als alles Geschrei, das ich heute Abend gehört habe, wäre das, ob solche Leute da sind, die sich mit dem Toten, der vielleicht gar nicht dabei ist, mit einer toten Seele einschließen können und so eine Gebetsvollmacht haben, dass der andere lebendig wird. Das ist eine Auslegung, die vergisst man nicht. Die vergisst man nicht. Das war mehr als 10 Vorlesungen über praktische Theologie. Seitdem habe ich das begriffen. Nicht Programme tun es, Vollmacht tun es. Und sehen Sie, dieser Gehasi, der wollte auch mal ran. Und da kam in Humburg Rede eine gewaltige Stelle. Er wollte auch mal dran sein. Er wollte jetzt mal die Sache im Reich Gottes weitertreiben. Aber es wurde nichts draus. Warum nicht? Und in eine große Stille rein, sagte Humburg, weil dieser junge Mann kein geordnetes Leben hatte. Weil er vor Gott nicht im Lichte stand. Wir kriegen das im nächsten Kapitel, dass der Gehasi ein Mann war, der aus seiner Prophetengefolgschaft Vorteile schlagen wollte. Verstehen Sie? Das ist wie eine Pastorengewerkschaft. Wollen wir, so nicht. Wir wollen was von haben. Ne? Vorteile raus. Ja. Er wollte Vorteile davon haben. Er war habgierig. Und er konnte schrecklich lügen. Er war nicht in der Wahrheit. Und es war nun erschütternd, wie Humburg diese Rede hielt. Liebe Leute, ihr könnt großen Mund aufreißen, was ihr Neues schaffen wollt. Solange euer Leben nicht im Lichte ist, sagt er diesen jungen Männern, solange euer Leben nicht im Lichte ist, der Heilige Geist euer Leben durchwirkt, wird gar nichts rauskommen bei der ganzen Geschichte. Gar nichts. Es ging mir damals auf, während, wie gesagt, keiner mehr was gesagt hinterher. Ne? Da ging eine Gesellschaft nach Hause, die Buße tat. Denn wer kann sagen, mein Leben ist im Licht? Wer wagt es zu sagen? Hier sind wir an einer ganz wichtigen Stelle. Der Elisa gehörte zum Propheten. Keine Frage. Aber es war keine geistliche Kraft da, dass ein Toter auferweckt wurde. Keine geistliche Kraft da. Warum? Der Geist Gottes konnte sie in seinem Leben nicht entfalten. Jetzt muss ich eben da ein paar Sachen sagen, die mir so wichtig sind, rein lehrhaft. Gucken Sie, warum vor, oder ist das nur meine Einbildung? Sind das Platz? Ist genug dafür. So, danke. Ja. Sehen Sie, ich weiß, dass ich am Ende meines Lebens nur selig werden kann, weil Jesus für mich starb. Aus Gnade, nur aus Gnade. Ich glaube, es wird kein Tag sein in meinem Leben, dessen ich mich rühmen kann. Aus Gnaden soll ich wirklich selig werden, Herz, glaubst du es oder glaubst du es nicht? Aber nun ist diese Gnade, die in Jesus erschienen ist, nicht so, dass ich einfach auf den Häfen meines alten Lebens liegen bleiben kann. Was mein lieber Vorredner hier sagt, dieser junge Medizinstudent Göbel, hat mich gefreut. Die Gnade Jesu Christi, die will, also wenn ich an Jesus glauben kann, habe ich den Heiligen Geist. Und der will mein Leben verändern. Verstehen Sie? Und in dem Maß, als ich dem Heiligen Geist ungehorsam bin, geht er von mir. Und dann wird mein Leben kraftlos. Und im Maß, als ich im Geiste Gottes gehorsam bin, wird mein Leben vollmächtig. Sehen Sie, es kann keiner an Jesus glauben ohne Heiligen Geist. Wenn ein großer Sünder an Jesus gläubig wird, hat er Vergebung der Sünden und hat den Heiligen Geist. Aber nun beginnt das, dass der Geist Gottes dieses Leben auch wirklich bestimmt. Und wenn man da einfach gegen die Warnung des Geistes im alten Wesen weiterkommt, dann wird der Geist Gottes betrübt. Ach, dann gehöre ich noch im Heiland und ich darf noch glauben, durch seine Gnade selig zu werden. Aber mein Leben ist ein ziemlich nutzloses. Gott hat auch unnütze Knechte, wirklich unnütze Knechte, von denen nichts ausgeht. Keine Kraft. In der Bibel steht, die Frucht des Geistes ist Liebe, Liebe, Freude, Friede, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Das muss dann mal offenbar werden in unserem Leben, verstehen Sie? Und wenn ich nun, trotzdem ich zum Reich Gottes dazugehöre, weil ich glaube an Herrn Jesus, nun einfach meinem alten Wesen Tür und Tor öffne, dann ist man Gehasi. Ach ja, er ist beim Propheten, er gehört dazu. Aber er ist eine lächerliche Figur, wird nichts lebendig um ihn herum, strahlt nichts von ihm aus. Er ist ein Licht, das ausgeblasen ist, nicht wahr? Er ist eine Kerze, die längst durchgebrannt ist. Auch er ist noch eingeschraubt. Ich will nicht bestreiten, dass er zum Reich Gottes gehört. Aber kein Licht der Welt, dumm gewordenes Salz. Hart an der Grenze, wo es hinausgeworfen wird. Und dieser Gehasi mit seinem kraftlosen Christentum ist eine ernste Mahnung an uns, dass wir auch wirklich dem Geiste Gottes gehorsam sind. Das ist eines der stolzen Worte, das der norwegische Laienprediger Niels Hauge gesagt hat. Ich habe mich seit meiner Bekehrung entschlossen, dem Geiste Gottes gehorsam zu sein, und er hat es mir gelingen lassen. Ich habe mir gerade den Rücken runter bei so einem Satz, aber immerhin, ne? Das war ein Mann, der Norwegen bewegt hat. Nach 100 Jahren jetzt spüren sie die Spuren an der ganzen Westküste. Ach, Gehasi, mit deinem kraftlosen Christentum. Bei so einem Wort von Niels Hauge, da wird uns kalt, nicht? Aber so ein Gehasi, den kennen wir. Das ist so unsere Geschichte, nicht? Das ist so unsere Geschichte. Jetzt muss ich von dem Gehasi noch was sagen, Punkt 3. Ich möchte es überschreiben, Form ohne Kraft. Sehen Sie, was erschütternd ist an der Gehasi, schickt es folgendes. Der Prophet gibt ihm seinen Prophetenstab, mit dem er also gewandert ist, nicht? Das gewissermaßen sein Zeichen war, sein Zepter. Gibt ihm Prophetenstab, den kannte jeder. Und sagt, du musst jetzt wie ein Prophet machen. Wenn der Herr mich irgendwo hinruft, dann grüße ich keinen und erwidere auch keinen Gruß. Da können Sie sagen, wie unhöflich. Da muss ich erst mal sagen, wir sind unhöflich. Bei uns grüßt man Moin, Moin, Mahlzeit. Verstehen Sie? Das tut ein Orientale nicht. Ein Orientale, wenn er einen trifft, nicht wahr, dann wird ein Palaver abgehalten. Und da kommt man nicht vom Fleck. Und es gibt auch ein Essen so Leute. Heute sagte mir einer, das war der Dritte, der mich anhielt, wie ich hier runterrannte, und ich sollte pünktlich hier sein, zu einem Gespräch. Und da hielt mich wieder einer an und sagte, Herr Pastor, wie schön, ihr habt es in der Zeitung gesehen, das Reizen und so. Ich sagte, Sie werden gar nicht älter, ich sage, haben Sie eine Ahnung. Aber ich muss jetzt gehen, da sagte er, Sie sind immer so eilig. Und da habe ich gedacht, es geht mir wie ein Gehasi jetzt, nicht wahr? Ich bin so eilig. Das heißt, der Prophet sagt ihm, wenn der Herr mich irgendwo hinruft, dann mache ich kein Palaver, dann gehe ich auf Sie zu wie ein Pfeil. Und so musst du es jetzt auch machen. Bitte hier in Vers 29. So dir jemand begegnet, grüß ihn nicht und grüß dich jemand, so danke ihm nicht. Und verstehen Sie, wenn einer dem begegnet, sagt der Prophet Gottes, war das der Elisa? Wenn er vorbei braucht, ist ein 80 Kilometer Tempo da. Ja, ist der Elisa? Nee, das ist eine jüngere Ausgabe. Neue Propheten stehen auf. Prophetenstab, dieses innerliche Konzentriertsein, kein Grüßen, auf sie los. Jeder sagte, sieh da, ein junger Prophet. Bloß, es war nur Form. Es war nichts dahinter. Es wurde nichts lebendig. Und nun muss ich eine ganz wichtige Sache, sehen Sie, das Christentum hat die Eigenart, dass es sofort, wo es irgendwo eine Gemeinde bildet, Formen bildet. Nicht? In der Kirche gibt es Formen, Liturgien, Verlage und so. Ist mir interessant, mein Jugendhaus, der ist ja schrecklich unliturgisch. Aber wenn wir so am Karfreitag Liebesmahl haben, geht mir auf, dass wir eine völlig feste Liturgie haben. Am Schluss, wir reichen uns zum Bunde die treue Brüder an, und steil und dörrnig der Pfad, eine Gebetsgemeinschaft, Das ist eine, sofort, verstehen Sie, in den 30 Jahren, wo ich da bin, ist eine Form geronnen. Das gehört dazu, dass wo zwei oder drei versammelt sind, sie ja schließlich eine kleine Ordnung geben müssen. Und im Nu sind Statuten und in Formen da. Und nun passiert es, dass ein Mensch sich diese Formen anzieht und ist gar nichts hinter. Die Form trägt ihn. Es kann einer Pastor sein, zieht einen Talar an, liest die Liturgie, nicht? Von vorn bis hinten fällt der Pastor, die Form trägt ihn. Und ist nicht von Geisteswirken dahinter. Er kann jahrelang Pastor sein. Verstehen Sie? Denn das ist eine Form, die ihn völlig trägt. Sagt, dass er taufen halten muss und trauen, verstehen? Das gehört einfach zur Christlichkeit, dass Formen da sind, die schließlich für sie allein stehen können. Es gibt so Geschichten von so alten Lederhose. Die konnte stehen, wissen Sie. Und so können geistlich Tote stehen, ne? Aber nichts drin, verstehen? Und das gilt nicht nur für Pfarrer, sondern das gilt auch für Christen. Man kann völlig die Form eines christlichen Lebens haben. Man ist Dienst an der Bibel schon, man ist sonntags da und, verstehen Sie, macht mit. Aber es ist kein Leben aus Gott da. Keine Buße. Kein demütig werden. Kein erschüttert sein über sich selber. Keine Gnaden angenommen sein. Kein Heilsgewissheit. Kein Geistesleben. Alles da. Die Form. Der gehört zu Busch, der gehört zu den Dienstagsstunden und so, ne? Aber Gott kennt ihn. Prüfen Sie sich. Der Paulus hat so Leute in den Gemeinden gekannt und sagt, sie haben den Schein eines gottseligen Lebens, den Schein eines gottseligen Lebens, aber seine Kraft verleugnen sie. Das ist Gehasi. Den Schein eines gottseligen Lebens, aber seine Kraft verleugnen sie. Die Form ist so merkwürdig stark, dass sie sehr viel tragen kann, sehr viel. Und wir wollen sie nicht Gottes prüfen, doch wenn wir heute Abend nach Hause gehen, ist mein Leben wirklich Leben aus Gott? Ist da Freude am Herrn? Ist da Kindschaft? Werde ich gestraft von Gott über meine Sünde? Kann ich mich freuen, dass ich wirklich endgültig angenommen bin? Dass er an mir handelt wie der Vater mit dem Kind? Habe ich Freude am Wort Gottes? Muss ich mit mir beten? Nicht? Muss ich, weil es mich einfach drängt, mit dem Vater zu reden. Ist Leben da. Sie verstehen, was ich meine, nicht? Gott bewahre uns, sowohl in der Bibelstunde, als im persönlichen Leben, von einer Form ohne Leben. Von einer Form ohne Kraft. Ja, meine Freunde, jetzt gehört es dazu, dienstags hinterher Gebetsgemeinschaft, nicht? Der halbe Verein schläft, so ein paar liebe alte Treue fühlen sich noch verpflichtet, wie die Vorstandsbrüder und so. Aber ein rauschendes Gebetsleben kann ich spüren, nicht? Verstehen? Die Form ist noch da, nicht da, nicht? Gott helfe uns, lieben Freunde, dass wir nicht Gehasis werden. Ich möchte den Gehasi heute noch fertig kriegen, deshalb lassen Sie mich das andere noch schnell sagen. Vers 30. Die Mutter aber des Kindes sprach, so wahr der Herr lebt und deine Seele, ich lasse nicht von dir. Da machte er sich auf und ging ihr nach. Das ist einfach herrlich. Während der Gehasi rennt und läuft und Propheten spielt und ist gar nicht dahinter, geschieht etwas Wundervolles. Die Frau sagt, lass uns laufen. Ich wollte dich haben, Prophet Gottes. Ich wollte dich haben. Sie lässt sich nicht mit Ersatz abspeisen, mit Prophetenersatz. Sie brauchten Propheten selber. Ganz stur. Wundervoll, diese geistliche Sturheit. Wir lassen uns oft sehr schnell mit Ersatz abspeisen. Ein Pastor genügt, wo der Heiland hergehört hätte, ja? Wo er hergehört hätte. Eine geistliche kleine Regung genügt, wo eine gründliche Wiedergeburt hergehört hätte. Ein bisschen, wir sind alle Menschen, Geschwätz genügt, wo eine wirkliche Buße über unsere Sünde hergehört hätte. Dass man morgens das Losungsbüchlein geguckt, das ist der Ersatz dafür, dass wir keine Stille mehr haben, mit dem Herrn zu reden morgens. Verstehen Sie? Es gibt so viel Ersatz, geistlichen Ersatz. Diese Frau sagt, nein, Prophet, ich will dich selber haben. Ich muss auch den Propheten Gottes selber haben, der Jesus Christus heißt. Ich erinnere mich, wie ich vor einiger Zeit mal in ein Haus gehen musste, wo auch großes Leid eingekehrt war und ich trösten sollte. Und da mir wieder offenbar wurde, dass wir ja gar nicht trösten können. Das können wir ja gar nicht. Verstehen? Das kann man erklären und oder so wie so Sprüche Gott tut, um uns zu prüfen oder er meint es gut mit uns. Das tröstet ja nicht. Verstehen Sie? War mir völlig klar. Trösten kann nur Jesus. Und dann die Leute, wir sagen, wir sind getröster Pastor. Der Herr Jesus ist bei uns eingekehrt. Und wir haben erfahren, ach, mein Herr, je sein Nahsein bringt großen Frieden ins Herz hinein. Dann ist er herrlich, nicht? Nie ein paar Pastorensprüche als Surrogat, sondern ihn selber, mit seinem himmlischen Trost. Sehen Sie zu, dass Sie nicht von lauter Ersatz leben im geistlichen Leben. Zum Beispiel kann man auch darin so falsch handeln. Es gibt Leute, die lesen alle möglichen geistlichen Bücher, nur die Bibel selber nicht. Nur die Bibel selber nicht. Es kam einer zu dem Lederhändler Dietrichs und sagte, da fragt Dietrichs, lesen Sie auch die Bibel? Sagt, ach, das ist ein bisschen schwer, ich lese aber sehr viele Erbauungsbücher. Nannte ein paar gute Erbauungsbücher, Spörchen und so. Da sagt Dietrichs, sagen Sie mal, sind Sie verlobt, mein junger Mann? Ja, ich bin verlobt. Sagen Sie mal, was würde ich von Ihnen denken, wenn ich jetzt hörte, die Briefe Ihrer Braut? Oder am Besuch ihrer Braut, das interessiert sie nicht. Aber was andere über Braut geschrieben haben, das interessiert sie außerordentlich. Nein, sagt er. Mich interessiert, was sie selber sagt. Genau so soll es mit dem Heiland sein, sagt Jesus. Anders Bücher und so, die sprechen über Jesus. Aber er selber redet mit ihnen in der Bibel, nicht? Sie sollten vor allem ihm seine Stimme hören. Lieben Freunde, leben Sie nicht vom christlichen Ersatz. Sie verstehen? Nicht vom christlichen Surrogat. Die, wie die Frau sagt, lass Gehasi springen, dich will ich haben. Ja, jetzt muss ich doch auf das Wunder nächste Mal eingehen. Das ist so wichtig, da muss man das wissen.